Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage. Mit Philipp Möller und Niklas Schenker.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen. Mein Name ist Niklas Schenker und mir gegenüber sitzt heute Martin Schürdewan. Hallo Martin.
Hallo Niklas.
Für diejenigen, die Martin nicht kennen, Martin ist Europaabgeordneter, ist Co-Vorsitzender der Partei Die Linke, aber auch hier im Europaparlament Co-Fraktionsvorsitzender und du bist auch Spitzenkandidat der Linken zur Europawahl. Wir treffen dich hier heute in Brüssel, also ich bin mit einer kleinen Delegation heute hier und freue mich ganz herzlich, dass wir jetzt hier noch zusammen Podcast aufnehmen können und über Wohnen unser Thema sprechen, aber auch über ein paar andere Themen, die natürlich hier auch gerade in Europa eine ganz wichtige Rolle spielen. Vielleicht fangen wir damit tatsächlich ehrlich gesagt auch an, weil gestern war die Abstimmung über GEAS, das gemeinsame europäische und Asylsystem. Du hast auch gesprochen im Europaparlament. Ja. Für diejenigen, die es jetzt nicht so sehr mitbekommen haben, kannst du vielleicht nochmal kurz zusammenfassen zu Beginn, worum ging es da, warum ist das eine faktische Abschaffung des Asylrechts und warum hat die Linke natürlich geschlossen dagegen gestimmt und auch eine kleine Welle gemacht?
Ja. Ja, danke, dass du mit dieser Frage einsteigst, weil mich das tatsächlich sehr bewegt. Das bewegt mich auch schon lange Zeit, weil die Debatte schon lange darum geht, wie man eigentlich zu einer solidarischen Lösung auch im Asyl- und Migrationspolitik kommen kann. Wir haben da seit vielen, vielen Jahren Stillstand in der Europäischen Union gehabt und klar ist, es muss was geändert werden. So, also das ist so der Ausgangspunkt der Debatte gewesen. Mhm. Länder wie Italien und Griechenland, die natürlich zuallererst die Geflüchteten erstmal bei sich aufgenommen haben, waren auch schon ziemlich am Ende sozusagen, weil einfach keine solidarische Verteilung ja innerhalb der EU funktioniert hat, weil es keinen rechtlichen finanziellen Ausgleich und so weiter und so fort gab. So, und von daher war so eine Reform unabdingbar. Das Ergebnis ist allerdings, dass vor allem die Bedingungen für die Geflüchteten in keiner Weise verbessert werden. Ganz im Gegenteil, ich finde, das ist ein riesiger zivilisatorischer Rückschritt. Deswegen haben wir so eine Welle gemacht. Es werden Außenlager an den Grenzen der Europäischen Union errichtet, riesige Lager, muss man sich vorstellen, wo auch Geflüchtete mit zum Beispiel kleinen Kindern eingesperrt werden können. Dann gibt es dort sogenannte Grenzverfahren. Mhm. Das sind Verfahren, die an den Außengrenzen durchgeführt werden, ob die Menschen asylberechtigt sind oder nicht, im Schnellverfahren. Das heißt, es wird auch keine richtige juristische Begleitung geben und das führt de facto zu einer letztendlichen Abschaffung des individuellen Asylrechts. Das hat mich so auf die Palme gebracht. Ich meine, gerade auch, dass deutsche Politikerinnen das so vorangetrieben haben, vor dem Hintergrund im Grunde genommen der Entstehung auch des Asylrechts, der Erfahrung und der Gräueltaten, die im Zweiten Weltkrieg begangen wurden. Also ehrlich, das ist ein absoluter Supergau und schwarzer Geschichte und schwarzer Tag, der in die Geschichte der Europäischen Union eingehen wird.
Also ich würde auch sagen, das ist sicherlich auch sowas wie ein historischer Kniefall vor dem Rechten irgendwie, weil ja auch die Debatte in Deutschland so gekommen ist, dass dann auf einmal nur noch über dieses Thema gesprochen wurde und jetzt so eine Richtung da eingeschlagen wurde. Vor allem müssen wir doch nochmal auch über die Position der Grünen sprechen, ehrlich gesagt. Die sind Teil der deutschen Bundesregierung und haben das irgendwie mit eingeführt. Hier in Europa gibt es auch, sagen wir mal, teilweise kritische Stimmen. Wie schätzt du das ein, die Rolle auch der Grünen, wo man jetzt ja eigentlich erwarten müsste, dass die bei so einem Thema eine ganz andere Position vertreten?
Ja, also ehrlich gesagt kann ich das nicht mehr ernst nehmen, was die da an dieser Stelle aufführen. Die Außenministerin mobilisiert für diesen Pakt. Mhm. Annalena Baerbock, Habeck hat sich positiv dazu ausgesprochen und so weiter und so fort. Die Parteivorsitzenden der Grünen haben das auch getan. Mhm. Und die Abgeordneten hier im Europäischen Parlament machen irgendwie so ein bisschen Welle und tun so, als ob. Aber letztendlich ist das natürlich so eine Feigenblattpolitik. Ja. Weil natürlich das ein Sündenfall auch der Grünen ist, an dieser Stelle, das Menschenrecht ist einfach ausverkauft worden. Man hat dem Druck der Rechten nachgegeben und grüne Politik hat sich nicht mehr gegen diesen rechten Diskurs gestemmt, sondern hat ihn eigentlich mit unterfüttert letztendlich. Mhm. Und das, was die jetzt hier aufführen im Europäischen Parlament, das kann man also mit einem scharfen Wort bezeichnen, nämlich Heuchelei.
Mhm. Ich würde ja auch insgesamt sagen, also wir erleben das in Berlin und auch in anderen Großstädten, dass die Debatte jetzt teilweise so läuft, also wenn wir auch den Link jetzt zur Wohnungspolitik suchen, dass rechte Parteien antworten mit, naja, wenn jetzt aber alle, also weniger Geflüchtete kommen oder mehr Geflüchtete ausgewiesen werden, dann sind ja wieder mehr Wohnungen frei. Jetzt kritisieren wir als Linke natürlich vor allem auch die Unterausstattung der Kommunen in den letzten Jahren, weshalb die wenig aufnehmen können. Wie sieht denn eine solidarische, humane Antwort auf die Frage aus, gerade auch wenn es darum geht, dass den Leuten ganz konkret eben auch in den Kommunen das Problem begegnet, dass es zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt oder eben zu wenig Wohnungen einfach da sind, die man finden kann.
Ja, ich finde, das ist tatsächlich eine gute Frage, die uns auch zu der Antwort führt, wie das Menschenrecht verteidigt werden kann und man zu einer solidarischen Geflüchtetenpolitik kommt und gleichzeitig aber auch öffentliche Daseinsvorsorge für die Bevölkerung im Land und in der Europäischen Union so vorhält, dass sie ausreichend ist. Dass sich dann irgendwann nicht mehr die Frage stellt, ob die drei geflüchteten Kinder irgendwie noch einen Platz in der Schulklasse finden, was das bedeutet, ob das tatsächlich die Kapazitäten der Schule aussprengt, ob das die Lehrerinnen und den Lehrer überfordert. So. Und das ist total spannend. Ich hatte eine Besuchergruppe diese Woche im Europäischen Parlament und wir haben diskutiert und die Leute haben einfach aus ihren Orten berichtet. Mhm. Und natürlich haben alle, fast alle Ortschaften in Deutschland mittlerweile auch Geflüchtete in der einen oder anderen Form aufgenommen. Und was da vor allem gesagt wurde, ist, unser Problem ist gar nicht, dass die Leute zu uns kommen. Unser Problem ist die Unterausstattung, zum Beispiel des Gesundheitswesens, zum Beispiel auch der frühkindlichen Ausbildungsstätten, also der Kindergärten oder aber der Schulen und so weiter und so fort. Und da findet eigentlich Integration statt. Und dann haben wir natürlich noch das Problem auch, ich sag mal, der Unterfinanzierung wirklicher integrativer Leistungen wie Sprachkurse und so weiter und so fort. Aber der Tenor bei dieser Besuchergruppe, Besucherinnengruppe war ganz klar, wir nutzen die Potenziale gar nicht. Wir brauchen die Leute mit ihren Erfahrungen. Die können uns bereichern, die können unsere Gesellschaft bereichern. Das ist auch eine, ich sage mal, eine Zukunftsversicherung für den Wohlstand unserer Gesellschaft, wenn Integration gelingt. Und die Bundesregierung hat zwar in der Vergangenheit einen Migrationsgipfel nach dem anderen veranstaltet, aber die Kommunen trotzdem im Stich gelassen.
Ja.
Und die gesamte Debatte um die Schuldenbremse, finde ich, macht das total deutlich, die Absurdität und auch die Heuchelei in dieser Frage, die Unterausstattung öffentlicher Daseinsvorsorge, die Verweigerung, ich sag mal auch Industrien in die Zukunft zu überführen durch massive Investitionen, hat ja damit zu tun, dass wir diesem Dogma der Schuldenbremse, also dieser absurden, willkürlichen, sozusagen auch selbst auferlegten Investitionsbremse unterliegen in Deutschland, dass Lindner und Scholz darauf beharren und das führt letztendlich dazu, dass natürlich Minderheiten dann als Sündenböcke instrumentalisiert werden und gegen die Bevölkerung ausgespielt werden. Das ist sozusagen das Erfolgsrezept der Rechten gewesen und alle, die jetzt diesen Migrationspakt mitgetragen haben, sind genau in diese Falle getappt und haben einfach dieses Lied mitgesungen.
Lass uns nochmal jetzt stärker über auch Wohnungspolitik sprechen. Wir haben heute auch hier Abgeordnete aus verschiedenen Ländern getroffen, Belgien, Frankreich, Spanien etc. Wissen, dass irgendwie Wohnungspolitik in unterschiedlichen Ausführungen und so, aber überall eine Frage ist, bezahlbares Wohnen.
Ja.
Wie ist das im Europäischen Parlament? Das ist jetzt ja nicht, dass man als allererstes vermuten würde, Wohnen ist auch hier ein Thema, was irgendwie eine Rolle spielt. Aber was würdest du sagen, welchen Einfluss hat auch sowas wie die Europäische Union oder das Europäische Parlament auf Wohnungspolitik? Politik auf bezahlbares Wohnen oder überhaupt, was damit auch zusammenhängt, so in sozialen Bedingungen in den Mitgliedstaaten?
Also ich wage mal eine bisschen steile These, in den nächsten 5 Jahren, also das heißt in der nächsten Legislatur des Europäischen Parlaments, wird Wohnen ein Riesenthema werden. Du hast ja darauf hingedeutet, dass das in allen Mitgliedstaaten eine Rolle spielt. Gerade in urbanen Ballungszentren haben wir einfach ein massives Problem mit dem in der Regel Mietenanstieg. Portugal hat deswegen, wie ich finde, unter einer sozialistisch-linken Regierung ein drastisches, aber gutes Mittel gewählt, nämlich einen Mietendeckel eingeführt. Uns Berlinerinnen und Berlinern klingeln da die Ohren sozusagen. Wir erinnern uns. Und das heißt, Mietenpolitik wird natürlich einerseits in den, es ist nationalstaatliche Kompetenz vor allem, also wird da vor allem umgesetzt, aber andererseits spielt das hier eine Riesenrolle und es gibt auch verschiedene Faktoren, wo europäische Politik, Wohnungspolitik, soziale Stadtentwicklung und Mietenpolitik massiv sozusagen mit beeinflussen kann und da muss man ran. Ich will mal drei Stellschrauben nennen. Das ist erstens die von mir schon erwähnte auch europäische Schuldenregel, die im Moment zu einer ganz absurden Situation führt. Also ich meine, das muss man sich vorstellen, dass quasi unter dem unter den Schuldenregeln, die zum Beispiel Europäische Investitionsbank, die eine Teilfinanzierung auch beim Wohnungsbau mitfördern könnte, nicht mit der öffentlichen Hand gemeinsam finanziert, weil die Staaten sich selber quasi diese Finanzierung abschneiden durch die Schuldenregeln. Das führt dazu, dass die EIB, Europäische Investitionsbank, mit großen Wohnungskonzernen wie zum Beispiel Vonovia dann Projekte auflegt. Das heißt, dass öffentliche Gelder dorthin verschoben werden de facto, damit irgendwas im Wohnungsbereich passiert und letztendlich fließt dann sozusagen der Gewinn wieder in private Taschen. Ich halte das für eine total absurde Geschichte, ehrlich gesagt. Das heißt, wir müssen natürlich an diese Schuldenregeln ran. Wir müssen aber auch ans Beihilferecht ran, was de facto dazu geführt hat, dass sozialer Wohnungsbau in den meisten Mitgliedstaaten rückläufig gewesen ist, weil solche sozialen Investitionen dort auch, ich sag mal, dem Wettbewerb unterliegen, dann auch dem Dienstleistungsrecht unterliegen. Und das ist alles totaler Quark, ehrlich gesagt. Wir müssen die Ausnahmeregeln für sozialen Wohnungsbau im Beihilferecht stärken, damit wir da entsprechend auch in soziales Wohnen investieren können, in sozialen Wohnraum investieren können. Ein anderer Punkt, finde ich, der liegt de facto auf der Hand. Wir müssen die Spekulationen mit Wohnraum unterbinden. Dafür brauchst du eine europäische Regelung, also solchen Konzernen. Ich bleibe nochmal bei Deutsche Wohnen oder Vonovia. Mhm. Muss im Grunde genommen die Börsenlizenz entzogen werden, keine Rendite mit der Miete, schöner Slogan, trifft aber zu, kann man hier umsetzen. Und dann fällt mir tatsächlich auch noch ein vierter Punkt ein, Airbnb, Booking.com und so weiter, die müssen für Transparenz sorgen bei ihren Daten, die müssen mit den Kommunen ausgetauscht werden, müssen mit den Städten ausgetauscht werden, damit man da entsprechend auch korrigierend eingreifen kann. Das ist etwas, woran wir auch gearbeitet haben, woran ich auch gearbeitet habe. Und das waren einfach vier Beispiele. Du kannst richtig massiv auf europäischer Ebene dafür sorgen, dass es zum Beispiel auch eine soziale Stadtentwicklung gibt, dass es eine gute Mietenpolitik gibt und dass es sozialen Wohnungsbau gibt.
Ich meine, es sind auch wirklich ja alles Themen, die jetzt zum Beispiel in Berlin, Hamburg, München etc., aber nicht nur da, in Deutschland wirklich eine riesengroße Rolle spielen, auch gerade die Frage mit Airbnb. Und auch nochmal zum Beihilferecht. Also ich meine, das ist auch ein Thema, Wienen gilt ja immer so als gemeinhin sozusagen als ganz besonders gutes Beispiel, was Wohnungspolitik angeht. Auch da ist der Wiener Gemeindewohnungsbau immer wieder angegriffen worden wegen den beihilferechtlichen Regelungen der Europäischen Union. Auch der Vorstand der Berliner Linken für ein kommunales Wohnungsbauprogramm, also zu sagen, dass die kommunalen Unternehmen ganz anders in die Lage versetzt werden, bezahlbaren Wohnungen zu bauen. Du hast jetzt schon viel auch über Immobilienkonzerne gesprochen, Vonovia, mir fällt auch noch ein Heimstan oder andere, die sind jetzt ja nur auch nicht nur in Berlin oder in einzelnen deutschen Städten organisiert, sondern ja praktisch europäisch. In Berlin sind wir ja relativ weit in Debatte und sagen, Vergesellschaftung ist das Gebot der Stunde. Wie würdest du das sagen? Ist Vergesellschaftung eine richtige Antwort und vielleicht auch sogar eine europäische Frage? Ja. Sollten wir mehr über Vergesellschaftung im Wohnungssektor sprechen?
Ja, total. Absolut. Kleine Anekdote am Rande. Hier ist im Moment läuft hier so ein Programm, das ist so eine Twitcherin unterwegs im EP, die hat mich in der letzten Straßburg-Woche interviewt und da habe ich natürlich über Vergesellschaftung geredet. Also sie hat mich gefragt, wie stehst du zu Enteignung? Dann habe ich sie angelacht und habe gesagt, Vergesellschaftung. Und jetzt war ich kurz nochmal bei ihr gestern, weil sie jetzt diese Woche wieder hier ist und dann tauchte sozusagen in ihrem Feed auf Vergesellschaftung, Vergesellschaftung, Vergesellschaftung und wir haben sozusagen dieses Brand jetzt einfach auch gesetzt in dieser Community. Das ist ganz nett. Also ich bin absolut dafür, logischerweise, gerade auch im Bereich von Wohnungspolitik auf dem Wohnungsmarkt die großen privaten Unternehmen, börsennotierte in der Regel praktisch auch zu vergesellschaften, ganz klar. Ich glaube aber, wir müssen da auch weiterdenken. Es muss eigentlich darum gehen, dass wir öffentliche Daseinsvorsorge wieder komplett unter öffentliche Kontrolle bringen. Das heißt, ich sehe eigentlich Vergesellschaftungspotenzial auch im Gesundheitsbereich, ich sehe das im Verkehrsbereich, so im Energiebereich insbesondere auch nochmal, dass wir da unabhängig von den großen Konzernen sind. Die Energiepreiskrise jetzt der jüngeren Vergangenheit, die auch zu der Inflationsentwicklung sozusagen beigetragen hat, Lebenshaltungskostenkrise nach oben getrieben, macht das ja auch nochmal deutlich, inwieweit der Staat da auch regulierend eingreifen muss oder die öffentliche Hand eingreifen muss. So, von daher ist Vergesellschaftung ein Riesenthema. Und ich finde, es steht einer sozialistischen Partei wie unserer auch gut zu Gesicht, über Vergesellschaftung zu reden, weil das im Weg in andere Eigentumsverhältnisse, andere Produktionsverhältnisse, Mitbestimmung, Stärkung der Mitbestimmung und so weiter ist. Und von daher ist das, glaube ich, ein ganz zentrales Thema für eine sozialistische Partei auch.
Wahrscheinlich nicht nur über Vergesellschaftung, aber was glaubst du, was denn überhaupt so Themen auch jetzt im EU-Wahlkampf sein und vielleicht auch mit einer kleinen Überleitung? Die Linke startet jetzt ja auch in den Europawahlkampf. Mit welchen Themen geht die Linke auch in den Wahlkampf ganz nach vorne?
Ja, wir müssen natürlich wie immer die soziale Frage in den Vordergrund stellen, weil das sonst niemand wirklich macht. Wir haben tolle Erfolge erzielt hier im Europäischen Parlament als Linksfraktion, den europäischen Mindestlohn durchgesetzt, haben jetzt eine Plattformdirektive durchgesetzt, wo, ich sag mal, Deliveroo-Fahrer und so weiter und Fahrerinnen oder Leute, die bei Amazon arbeiten, auch die Chance haben, ich sag mal, Urlaubsgeld mal in Anspruch zu nehmen, also so ganz rudimentäre Arbeitsrechte durchgesetzt. So, das heißt, die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen, aber die auch verbinden mit der Frage von Umverteilung von oben nach unten. Also soziale Gerechtigkeit geht einfach mit Steuergerechtigkeit einher. Heute war eine große Aktion hier vom Europäischen Parlament, Tax the Rich von Oxfam initiiert. Die haben sich total gefreut, als ich davon draußen war, auch Wir kämpfen quasi auch mit denen gemeinsam für Steuergerechtigkeit. Und das heißt, wir müssen einen Rahmen schaffen, wo unter anderem Superreiche, aber auch die großen Konzerne ihren gerechten Anteil natürlich am Steueraufkommen leisten müssen. Mhm. So, das wäre einer der Bestände soziale Gerechtigkeit, Steuergerechtigkeit, Umverteilung. Und dann geht es natürlich darum, auch in die Zukunft zu investieren. Öffentliche Daseinsvorsorge haben wir angesprochen, aber auch den industriellen Wandel zu bewerkstelligen, also gute Jobs in der Industrie zu schaffen, die nachhaltig sind. Mhm. Da geht es tatsächlich um Zukunftsinvestitionen, um Masseninvestitionen. Und das heißt, wir müssen gegen diese absurden Schuldenregeln auch massiv zu Felde ziehen. Und das werden wir auch tun. Da wollen wir so ein bisschen so ein Gerüst aufzumachen. Mhm. Dazu kommen natürlich viele andere Fragen. Migration haben wir schon drüber geredet. Das wird uns weiter begleiten.
Ja.
Also wir können nicht akzeptieren, dass die Menschenrechte hier geschrottet werden, einfach auf europäischer Ebene. Und die Frage von Klimaschutz, von Krieg und Frieden, auch die lassen sich natürlich nur international und in diesem Falle dann auch europäisch beantworten und denen müssen wir uns auch stellen und da haben wir auch eine klare Positionierung.
Lass uns vielleicht nochmal bei Tax the Rich sozusagen einsteigen. Ja. Wie könnte das auf europäischer Ebene aussehen?
Naja, ich erinnere mich, vielleicht noch eine kleine Anekdote, war mal so ein Geburtstagsgeschenk, das Olaf Scholz mir gemacht hat, da war er zu meinem Geburtstag hier im Wirtschaftsausschuss und hat damals noch als Finanzminister geredet und dann habe ich mich zu Wort gemeldet und habe so gesagt, ja, aber Herr Scholz, wie sieht's denn eigentlich mit der Besteuerung der multinationalen Unternehmen aus? Mhm. Wir reden hier immer darüber, dass Apple so gut wie keine Steuern zahlt, dass Amazon so gut wie keine Steuern zahlt, dass Google so gut wie keine Steuern zahlen muss und so weiter. Und das ist ja auch de facto so, wenn man sich die Zahlen anguckt. Das Steueraufkommen der digitalen Unternehmen ist minimal im Vergleich zur herkömmlichen Ökonomie. Und da ging es darum, dass man unter anderem vor allem die großen Digitalunternehmen im Rahmen einer Besteuerung der multinationalen Unternehmen endlich auch dazu verpflichtet, Steuern zu zahlen. Da hat er gesagt, nö, Digitalsteuer will ich nicht. Wir gucken, was auf der OECD-Ebene passiert. So, und dann ist da irgendwann auch was passiert. Und jetzt ist das Ergebnis, dass die 15% Steuern zahlen sollen offiziell. Mit vielen Ausnahmeregelungen sind sie irgendwann im Bereich eines Steuersatzes, das Steueroasen, der Steueroasen entspricht. Also da ist nichts passiert. Mhm. Also da ist was passiert, aber da ist nicht das passiert, was wir wollen, sondern es sind viele Ausnahmeregelungen geschaffen, eine viel zu schwache Besteuerung und da muss man ran. Multinationale Unternehmen müssen anständig Steuern zahlen und zwar da, wo sie ihre wirtschaftliche Aktivität auch durchführen. Also hier bei uns sozusagen. Ja. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt ist, wir haben hier im Europäischen Parlament gekämpft, dass eine Übergewinnsteuer überhaupt möglich wird während der Krisen. Wir waren die Ersten, die den Antrag gestellt haben. Letztendlich sind dafür auch die Tore dann geöffnet worden. Also es ist den Regierungen in den Nationalstaaten erlaubt worden, in den Binnenmarkt so zu intervenieren, dass sie Übergewinne abschöpfen können. Das war unsere Initiative. Die Kommission, Ursula von der Leyen, hat dann irgendwann das auch umgesetzt, weil klar war, anders wird man dieser Krise nicht Herr werden können. Pandemie, Energiepreiskrise, Krieg und so weiter und so fort. Und ich finde, wir müssen Rüstungskonzerne mit Übergewinn besteuern in dieser Zeit dieses Krieges. Wir müssen die Lebensmittelkonzerne mit einer Übergewinnsteuer beziehen oder belegen sozusagen. Ich meine, die verdienen sich dumm und dämlich. Das Gleiche gilt für die Energieunternehmen. Das galt in der Pandemie für die Pharmaindustrie und so weiter. Wir müssen Übergewinne besteuern. Dafür braucht es klare Regeln und wir müssen Superreiche besteuern. Niemand braucht sozusagen Milliardärinnen und Milliardäre, aber wir brauchen deren Milliarden, um unser Gemeinwesen weiterzuentwickeln.
Und gewissermaßen vielleicht an erster Stelle steht ja auch nochmal sowas wie die ganze Frage von Transparenz. Also wem gehört eigentlich was und wo stecken die ganzen, bei wem eigentlich diese ganzen Milliarden? Das ist auch ein europäisches Thema. Gerade bei Airbnb war das irgendwie eine große Frage. Der Streit darum, muss Airbnb auch die Daten dann zum Beispiel an Städte und Kommunen rausgeben, damit die eben tatsächlich prüfen kann, das gegenlegen können zu den vielleicht auch Ferienwohnungen, die genehmigt sind etc. Was kannst du vielleicht dazu nochmal sagen, was auf europäischer Ebene gerade in Richtung Immobilienkapital, aber auch in andere Richtung in Fragen von Transparenz gemacht werden muss.
Ja, ist schon spannend, dass sich diese großen, insbesondere Digitalunternehmen, immer wieder ihren Hauptsitz in Europa in irgendwelchen Steueroasen suchen. Mhm. Das gilt sowohl für Airbnb als auch für Booking.com zum Beispiel. Booking.com hat die Hauptzentrale in den Niederlanden. Die haben ein ganz besonderes Steuervermeidungssystem dort entwickelt mit den niederländischen Behörden mehr oder weniger gemeinsam, weil die Niederlande ebenso so wie Irland, wo Airbnb zu Hause ist und andere sozusagen, dann natürlich ein Interesse daran haben, dass die Konzerne dort wenig Steuern zahlen, woanders gar nicht, aber dann haben sie wenigstens so ein bisschen. Das heißt, der erste Punkt ist, Steueroasen müssen geschlossen werden, müssen in der EU geschlossen werden, Steuersätze müssen überall im Grunde genommen im gleichen Maße gelten, damit sowas nicht stattfinden kann. Wenn es unterschiedliche Steuersätze gibt, muss darüber nachgedacht werden, wie dort besteuert werden kann, wo die wirtschaftliche Aktivität stattfindet, dass nicht alles am Hauptsitz stattfindet, also die Besteuerung am Hauptsitz stattfindet, sondern dass dann zum Beispiel das, was Airbnb in Deutschland verdient, dort auch versteuert werden kann. Ja. Und letztendlich geht es damit sozusagen um eine Verteilung auch von Steuergewinnen. Also, das scheitert im Moment, also diese Verteilungsregelung, die auch Bestandteil dieses OECD-Abkommens ist, scheitert im Moment an den Vereinigten Staaten, weil die kein Interesse daran haben, dass die großen GAFAM, also die großen Digitalkonzerne, die meistens in den USA zu Hause sind und von dort stammen, entsprechend Gelder irgendwo anders abführen müssen. Mhm. Das heißt, dieses ganze Projekt scheint zu scheitern. Also wir müssen Steueroasen schließen, wir brauchen eine anständige Besteuerung mit gleichen Steuersätzen, so dass wir ein paar Möglichkeiten und wir müssen natürlich für Transparenz sorgen. In dem Sinne, dass anständige auch Immobilienregister, transparente Immobilienregister sozusagen in der EU eingeführt werden. Ich finde, das wäre ein tolles Projekt auch für die nächste Legislatur, darum zu kämpfen, dass das kommt. Damit deutlich wird, erstens, wer die Besitzenden hinter den Immobilien sind, wer sich dahinter verbirgt, zweitens aber auch, wie sozusagen Geldflüsse da organisiert werden, drittens, welche Gewinne damit erzielt werden. All dafür müssen wir sorgen und da müssen wir für Transparenz kämpfen.
Ich fand ganz interessant und finde das auch einen sehr guten Spruch, auf deinem Plakat zur Europawahl steht, Mieten runter, Löhne rauf. Ja. Vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen, wie bist du zu dem Spruch gekommen und natürlich, wie will die Linke das erreichen?
Naja, das ist halt ein Riesenthema. Was soll ich sagen? Sonst will ich darüber anfangen, reden. Ja. Ne? Ja, ja. Also ich habe tatsächlich ja diese ganze Airbnb-Geschichte, Booking.com, hier im EP vorangetrieben auch. Also die Auseinandersetzung mit denen, weil mir der Einfluss dieser Unternehmen auf den Mietenmarkt viel zu groß ist. Und ich sehe das kritisch und habe praktisch die politische Auseinandersetzung mit denen gesucht. Ich habe die mit den großen Digitalunternehmen gesucht und so weiter und so fort. Und mir ist klar, dass wir, und ich habe mir die Eingriffsfelder genannt, die wir auf europäischer Ebene haben, die Hebel hier nutzen müssen, um die Mieten für die Leute bezahlbar zu machen vor Ort. So, und deswegen finde ich, Mieten runter ist ein super europäisches Thema, ist total wichtig und ist vor allem am Puls der Zeit, weil die Mieten durch die Decke gehen. Da reden wir nicht nur über Indexmieten. Ich glaube, in Berlin sind die Mieten im letzten Jahr um 9% gestiegen im Schnitt, wenn ich das richtig gesehen habe, jüngst gelesen. Irgendwie in Berlin steigen die am stärksten an im deutschen Vergleich. Und in vielen anderen Städten haben wir Barcelona und so weiter, ne? Also in anderen internationalen Städten haben wir ganz ähnliche Probleme. Und von daher, Mieten runter finde ich ein super wichtiges europäisches Thema und eine gute Antwort darauf auch, wie Mieten bezahlbar sein werden, außer den regulierenden Maßnahmen, die ich gerne ergreifen möchte, ist natürlich, dass die Leute genug Geld in der Tasche haben, damit sie ihre Mieten zahlen können, damit sie in ihren angestammten Kiezen bleiben können, dass sie nicht an den Rand der Städte verdrängt werden und so weiter und so fort. Ist ja auch ein Riesenthema in Berlin und deswegen Löhne rauf, dass sie sich ihre Wohnung auch weiterhin leisten können.
Wir sind noch nicht ganz am Ende. Das ist jetzt auch fast doppeldeutig, weil wir müssen natürlich auch nochmal über die Linke sprechen. Du hast ja hier verschiedene Hüte auch auf, sozusagen. Wir haben auch in einer der letzten Folgen mit der KPÖ irgendwie nochmal gesprochen. Das ist, finde ich, auch ein echter Mutmacher vor dem Hintergrund, dass, das kann man ja so sagen, die Linke jetzt in Umfragen besser dastehen könnte und so. Und das ja auch ein Phänomen ist, was in ganz Europa leider so ein bisschen anzutreffen ist, in verschiedenen Mitgliedstaaten. Ja. Deswegen, ich finde, ein toller Mutmacher in Salzburg und gleichzeitig, glaube ich, macht die KPÖ viele Dinge, die die Linke auch schon macht, wie ganz viele Beratungsangebote, direkt auch mit den Leuten in die Kieze zu gehen, aber eben auch die Dinge auch ins Parlament zu tragen. Ja. Aber natürlich interessiert, glaube ich, ja auch viele, wie dein Plan aussieht, wie die Linke wieder in die Offensive kommt und wie wir wieder stärker auch wahrnehmbar werden, gerade auch natürlich in Konkurrenz mit anderen Parteien, die für sich in Anspruch nehmen, ähnliches Klientel vielleicht vertreten zu wollen wie die Linke.
Ja, das ist eine super Frage. Du hast ja auch völlig recht, Niklas. Wir sind natürlich in einer krisenhaften Situation als Partei nach wie vor. So, und das lässt sich auch nicht leugnen, das zeigen ja auch alle Umfragen. Und das hat einerseits damit zu tun, dass wir, ich finde, als Partei in der Vergangenheit, in den zurückliegenden Jahren, manche Hausaufgaben nicht erledigt haben. Die müssen wir erledigen. Das sind Entwicklungsfragen, das sind Fragen, wie wir uns zu politischen Entwicklungen positionieren, zum Beispiel in internationalen Welt, also ich meine jetzt Außenpolitik oder wie wir auch im Grunde genommen Fragen der Digitalisierung anfassen und so weiter und so fort. Also wir brauchen eine politische Weiterentwicklung und wir brauchen natürlich auch immer wieder eine strategische Selbstvergewissung und Diskussion, wo wir eigentlich stehen. Und für mich ist klar, durch die Auseinandersetzung der Vergangenheit hat vor allem unser Markenkern auch Schaden genommen. Wir sind nicht mehr klar erkennbar für viele Menschen. Mir begegnet oft die Frage, wofür steht ihr eigentlich? Und wenn wir diese Frage wieder beantworten können, dann werden wir auch wieder mehr Zuspruch erfahren. Und ich glaube, da müssen wir einfach wirklich unsere Identität als Partei, auch als moderne sozialistische Partei, als Partei der sozialen Gerechtigkeit weiter stärken, unseren Markenkern wieder in den Vorderpunkt stellen. Und dazu gehört für mich insbesondere auch zum Beispiel Mietenpolitik, weil das ein riesenbrennendes soziales Thema ist.
Ja.
Und wenn wir kontinuierlich an diesen Themen arbeiten, Antworten geben, die für die Betroffenen, also die Mieterinnen und Mieter in diesem Fall zum Beispiel von Relevanz sind, dann werden wir sie auch wieder stärker davon überzeugen, uns zu wählen. Dann werden wir auch wieder in den Umfragen ansteigen.
Letzte Frage schon. Die habe ich mir auch ein bisschen abgeschaut, um ehrlich zu sein, von einem anderen Podcast. Ich finde die aber einfach so gut, deswegen stelle ich sie. Wenn du an die nächsten 6 Monate denkst, was macht dir Hoffnung für linke Politik in Deutschland und in Europa?
Also für unsere Partei machen wir insbesondere Hoffnung, dass wir so viele neue Mitglieder gewonnen haben.
Ich
glaube, mittlerweile seit Oktober, ich will nicht schwindeln, aber was, 4.000 oder so? Also das ist ja eine enorme Wahnsinn, Zahl im Grunde genommen. Ja. Und dass die Leute mit ihren Ideen, mit ihrem Mut, mit ihren politischen Erfahrungen, mit ihren politischen Hintergründen in die Partei strömen, um uns zu stärken. Und da ist ein klares Signal, dass es eine linke Partei in der Gesellschaft geben soll, geben muss. Und dass diese Partei auch entsprechend als sozialistische Partei diese Politik umzusetzen hat. So, das erwarten die Menschen von uns und die wollen sich da einbringen. Das macht mir totalen Mut. Was mir auch Mut macht, ist, dass wir also tolle Genossinnen und Genossen haben, die nicht neu sozusagen zu uns gekommen sind, sondern die jetzt in die Wahlkämpfe auch mit ihren Erfahrungen wiederum ziehen und sagen, na klar, brauchen wir ein soziales Europa, natürlich wollen wir die Landtagswahlen im Osten so gut wie möglich gestalten und da die Auseinandersetzung mit dem neuen Faschismus insbesondere auch annehmen in Thüringen. Die Frage stellt sich ja mit Bodo Ramelow, mit Björn Höcke in Thüringen ganz akut. Und diese Rückbesinnung und diese Eindeutigkeit im antifaschistischen Profil, nicht nur der deutschen Linken, sondern auch der internationalen Linken, weil das eine Frage ist, die tatsächlich in allen europäischen Ländern sich mittlerweile abspielt und bei den Europawahlen nochmal ganz zentral sein wird, das macht mir Mut, dass wir da so klar erkennbar wirklich auf der Seite der antifaschistischen Tradition, auch der Arbeiterinnenbewegung stehen. Und das ist was mich regelrecht beflügelt.
Sehr gut. Ich glaube, auch wenn die Zeiten das nicht immer so einfach machen, aber ohne Mut und Hoffnung ist auch eh alles verloren. Insofern vielen Dank für das Gespräch, Martin. Und ich sag mal, uns war viel Erfolg dabei.
Vielen Dank, Niklas.